Also ich versuche einfach mit meiner etwas komischen Stimme ganz normal zu reden, wenn es je hinter zu leise wäre und man es nicht versteht, dann müsst ihr einfach ein Signal geben. Meistens ist es so, dass immer wenn ich schwätze, wird sie frei. Jetzt wollen wir mal gucken. Auf jeden Fall, notfalls müsst ihr halt schreien. Gut. Offenbarung 12. Vielleicht das ganze Kapitel. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne begleitet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner auf seinen Köpfen, 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heiden mit eisernem Stabe weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage ernähre. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel, und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes, und die Herrschaft seines Gesalbten, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half der Frau. Die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund geschleudert hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welchen die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu haben. Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres. Geht es so? Der Lautsprecher ist ein bisschen lauter eingestellt. Okay. Was wir Kapitel 12 haben von der Offenbarung, ist was ganz Einfaches. Und zwar, es ist ein Rückblick. Es ist ein heilsgeschichtlicher Rückblick. Und zwar über die gesamte Heilsgeschichte Gottes. Das ist ja das, was in der Offenbarung das Besondere ist, dass man nicht nur chronologische Abläufe über Endzeitereignisse hat, sondern manchmal ganze heilsgeschichtliche Epochen. Und das, was hier drin ist, das ist ganz einfach die Zeit der Gemeinde Jesu praktisch von der Himmelfahrt, also von der Geburt Jesu bis zur Entrückung der Gemeinde. Da ist alles drin, auch Himmelfahrt Jesu, alles, was man sich vorstellen kann. Gleichzeitig haben wir den zweiten Block der Heilsgeschichte, nämlich Israel. Und es ist keine Frage, das kommt jetzt ausgerechnet danach, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass hier die Entrückung der Gemeinde wäre und gleichzeitig das Heil zu Israel geht. Dann macht Gott nochmal einen Rückblick. Dieser Rückblick kommt öfters. Das heißt, die Bibel kennt es, dass man einfach gedenkt. Zum Beispiel auch ab Vers 10 ist ein Rückblick, wo die Bibel dann sagt, plötzlich, es sind jetzt Menschen im Himmel, die haben überwunden. Wie geschah das? Wie ist denn das passiert? Was haben die getan, dass sie in den Himmel kamen? Und genau das Gleiche macht er hier. Er bringt den gesamten Rückblick. Und ich möchte drum aus dem Grund, bevor wir jetzt hier einsteigen, auf der zweiten Seite, möchte ich auf der ersten Seite und auf der Rückseite nochmals zu den Posaune zurückgehen. Wir haben ja hier den Abschluss der Posaune. Ich möchte nochmals betonen, wir haben hier die 7. Posaune jetzt hinter uns und jetzt kommt ein Rückblick. Gleichzeitig ist hier was ganz Entscheidendes. Und zwar, ich muss das einfach sehen, die letzte Posaune, das heißt die siebte Posaune, löst letztendlich das letzte Wehe aus. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, die Entrückung bedeutet für einen Teil der Menschen ein furchtbares Wehe. Nicht nur das Wehe, weil sie nicht in den Himmel kommen, weil sie jetzt verloren sind für Zeit und Ewigkeit, weil jetzt die Gnadentür zu ist, sondern die Entrückung bedeutet was Zweites. Und ich denke, das kommt hier dem Text sehr krass zum Ausdruck. Es ist den meisten Gläubigen nicht ganz klar, dass der Himmel nicht die Wohnung Gottes ist. Der Himmel ist teilweise der Aufenthaltsort Gottes. Schauen wir nicht die Wohnung Gottes im Sinne von, dass das Gottes letzter Aufenthaltsort wäre, sondern wir wissen aus dem 1. Timotheus 6, dass Gott immer unzugängliche Licht wohnt, wo niemand hinkommen kann. Und wir wissen, dass es drei Himmel gibt, von der Bibel her. Sieben ist mohammedanisch oder aus der Werbung für Pfanniknödel. Aber es hat mit der Bibel nichts zu tun. Es gibt nur drei Himmel. Und das sind die Himmel, eigentlich der Lufthimmel, den wir sehen. Der Engländer sagt Sky und Heaven, wir können das schön unterscheiden, wir leider nicht, wir haben bloß ein Wort. Das heißt, wir haben hier den Lufthimmel, wir haben drüber praktisch die Sphäre, wo auch die Dämonen sind. Und wir haben dann nochmal das, was man generell als Himmel bezeichnet, die geistliche, ich sag mal, der Thron Gottes, das ist ein Thronsaal und dort hat sogar der Teufel zutreten. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel sagt ganz klar, ein zweiter Himmel in diesem Luftraum, über unserer Lufthülle in der Transzendenz, das sind die Finsternismächte. Epheser 2, dort sind die Geister in der Luft. Gleichzeitig sehen wir in Daniel 10, dass um die ganze Erde vor der Himmelfahrt Jesu ein Dämonengürtel war. Und dass dieser Dämonengürtel erst bei der Himmelfahrt Jesu durchstoßen wurde und dass wir heute durch Jesus Christus vollständig ins Heiligtum gehen können, dass wir praktisch die himmlischen Bereiche im Gebet, deinem Glaube betreten können. Ein Mensch, der außerhalb von Jesus Christus versucht, in die Transzendenz vorzudringen, landet immer im Dämonengürtel. Darum erscheinen auch keine Toten. Die Bibel sagt ganz klar, Tote erscheinen nicht, sondern das ist was anderes. Da erscheinen dann die Dämonen. Das heißt, sobald jemand versucht, über die andere Seite zu kommen, kommen letztendlich die Dämonen. Und ich denke, es ist einfach wichtig, die Bibel sagt, in diesem Himmel hat sogar der Teufel Zutritt, Hiob 1, Hiob 2. In diesem Himmel gibt es sogar unreine Geister, 1. Könige 22. Und teilweise müssen die sogar Befehle Gottes ausführen. Zum Beispiel, wer wird hier der König von Israel verführen? Also solche Dinge. Und es ist hier eine ganz entscheidende Phase, wenn die siebte Posaune erschallt und die Gemeinde entrückt wird, dann passiert parallel dazu etwas. Das Wehe umfasst mehr. Es ist also für die Menschen ein furchtbares Wehe, weil sie nicht gerettet sind. Aber gleichzeitig geschieht was Furchtbares. Und zwar, die Gemeinde zieht jetzt in den Himmel ein und gleichzeitig muss der Teufel und alle Finsternismächte den Himmel für alle Zeiten und für alle Ewigkeiten verlassen. Das heißt, er kommt auf die Erde. Und das, was in Kapitel 12 beschrieben steht, ist ein heilsgeschichtlicher Rückblick mit dem Endpunkt, dass der Teufel den Himmel verlassen muss, wenn die Gemeinde einzieht und dann ist der Teufel auf der Erde. Und jetzt geht die Bibel hin und sagt, ich greife jetzt einfach einmal eure Stelle vor und sagt, Vers 12, wehe denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen. Das heißt, das Wehe hat zwei Seiten. Einmal ist von Gott her, sagt er, jetzt haben die Menschen das wahre Wehe, jetzt ist der Teufel bei ihnen, jetzt sind sie beieinander. Die Gottlosen und der Teufel sind dann miteinander hier auf dieser Erde. Aber für den Menschen eigentlich beginnt dieser Schreck bereits in der Sekunde, wenn die Entrückung ist, weil sie können nicht gerettet werden. Und damit sind sie dem Teufel endgültig ausgeliefert. Das ist Katastrophe. Das muss man einfach sehen. Wir kommen nachher auch zu dieser Gruppe, die gerettet wird. Aber in der Zeit schaltet die Frage, sind es Juden oder sind es Heiden? Also in Amerika sind es keine Heiden mehr, aber können wir nachher auch gucken. Also mir jetzt wichtig ist, ich möchte nochmal die Posaune nochmal betrachten. Und zwar, ich habe hier in der Büchle was gefunden, das man mir geschenkt hat. Und zwar, ich habe das schon, ist mir nicht neu. Und zwar die sieben Posaune. Man müsste einfach etwas nüchtern sehen. Nicht alles, was Israel betrifft, steht in der Bibel.
sondern es gibt zum Beispiel ein geschichtliches Werk, das zur Zeit praktisch der Zerstörung des Tempels praktisch seine Wurzel hatte, und zwar das ist diese große Abhandlung, ist eine Nacherzählung der gesamten Bibel von Flavius Josephus. Dort wissen wir daraus Informationen, was man in der Bibel nicht wusste, wo Gott uns auch nicht sagen wollte. Und gleichzeitig gibt es eben Parallelschriften, zum Beispiel die Mishnah und die Gemara. Ist relativ einfach. Die Mishnah war die mündliche Überlieferung, gegen die Jesus schon die ganze Zeit gekämpft hat. Wenn sie immer gesagt hatten, die Pharisäer, die Alten sagen, dann war das die Mishnah. Das haben wir dann später aufgeschrieben. Und die Gemara, das ist praktisch die nächste Stufe, das ist die Diskussion. Das ist praktisch eine theologische Diskussion der Mishnah, dieser mündlichen Überlieferung. Und aus der heraus wissen wir jetzt Informationen, aus dieser ganzen Masse von Informationen. Und da gehört das dazu, da ist dieser Rabbi Ben Akiva, der war ganz massiv beteiligt beim Aufstand von Bar Kochba. Also man erzählt sich, ich habe das aus teilweise anderen Quellen, man erzählt sich, dass man bei lebendigem Leib die Haut runterzogen hat, die Römer, die haben also enthäutet. Und er war der geistige Führer, der hinter dem Bar Kochba-Aufstand stand. Man musste sehen, der Bar Kochba hat behauptet, er ist der Sternensohn für der Mose 23, er ist der Messias. Er war also ein falscher Messias. Und das traditionelle Judentum, ich habe hier mal alles aufgelistet, wo ich es eigentlich her habe. Da gehört auch Maimonides dazu, dieser spanische große jüdische Gelehrte. Und ich möchte es einfach zusammenfassen. Ich habe jetzt zuerst nochmal die einzelnen alttestamentlichen Posaunen, wie sie biblisch bezeugt sind, habe ich nochmal aufgelistet. Und dann kommt einfach, was das bedeutet hat nach jüdischer Überlieferung. Jetzt haben wir ja die erste, zweite, dritte, vierte Posaune, das sind lediglich diese Umweltschäden. Und dann haben wir ja die dritte, vierte, die fünfte, sechste, siebte, die gleichzeitige Wehe bedeutet. Und die letzte Posaune ist die Katastrophe, weil nach der Entrückung letztendlich dann der Teufel auf der Erde ist. Das ist jetzt interessant, wenn man das sieht, wie Gott das auch schon vorgeschattet hat in der Tradition Israels. Und zwar die erste Posaune bedeutet Alarm. Das heißt, wenn es beginnt, in der Umwelt schwierig zu werden, ich habe jetzt Ihre Zeitung, ich denke, es war die Stuttgarter, vor kurzem habe ich gelesen, 1 Million Erdbeben, die man gar nicht richtig messen kann, es muss eine ungeheure Erdbebetätigkeit auf diesem Erdball sein. Wir haben es jetzt ja wieder gesehen in Afghanistan. Das heißt, wir sind die Erdbebengeneration. Das heißt, sobald diese Dinge geschehen, sagt die Bibel, ist Alarm. Die zweite Posaune hat bedeutet ein gebrochener Ton, also auch ein Alarm. Die dritte Posaune hat bedeutet ein Weckruf, da hat man nochmals aufgeweckt und gesagt, es wird ernst. Die vierte Posaune, scheint interessant, war der große Alarm. Die fünfte Posaune hat bedeutet fertig machen. Die sechste Posaune hat bedeutet Bereitschaft. Und bei der siebten Posaune sind sie aufgebrochen. Und genauso ist es bei der Gemeinde. Bei der siebten Posaune bricht sie auf. Da geht sie in den Himmel. Also ich wollte es bloß nochmal zeigen, um zu zeigen, wie Gott selbst im traditionellen Judentum sein Heilsplan vollständig vorschattet. Das spricht eine Kleinigkeit. Er hat selbst gottlose hohe Priester dazu gebracht, dass sie weissagen durften. Und hier sieht man genau das Gleiche. Hier sieht man, wie das traditionelle Judentum sogar schon diese Aufbruchstimmung dieser sieben Posaune vorschattet. Also jetzt nochmal zum Rückblick. Gut, aber wenn wir jetzt zu unserem Text kommen, dann sehen wir hier, es erscheint ein Zeichen. Wisst ihr, das ist für mich ungeheuer. Und zwar im 1. Korinther 1, 22 steht, Israel will Zeichen. Matthäus 10, Vers 5, wenn du Israel missionierst, dann tue Zeichen. Wir haben hier die Entrückung der Gemeinde und danach zeigt Gott immer Zeichen, der Tempel, der Naos Gottes im Himmel mit der Bundeslade. Und gleichzeitig kommt sofort, Kapitel 12, als Erschluss kommt ein großes Zeichen. Das heißt, das Heil geht zu Israel und sofort kommen wieder die Zeichen, und zwar geballt, massiv. Die Schrift sagt, es ist ein großes Zeichen, das hier geschieht, und zwar eine Frau mit der Sonne begleitet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Als erst natürlich der Katholizismus kommt und hat diese Sternenfrau für sich beansprucht, hat gesagt, das ist die Maria. Also wer je in Wallis einmal auf dem Monte Moro Pass war, Der ist ja gewöhnt, dass du, wenn du oben auf den Pass gehst, dass du oben ein Kreuz hast oder auf einem Gipfel. Und der Monte Moro Pass ist in gewisser Weise ein Gipfel. So ein Zwischengipfel. Aber wenn du da drauf kommst, dann bist du völlig enttäuscht. Das katholische Wallis und das katholische Italien. Du kommst da nämlich rauf und hast du statt einem Kreuz, hast du eine riesen Madonna. Ich schätze so 6-8 Meter hoch. Ein riesen Gerät. Und die hat diesen Sternenkranz drauf. Das heißt, dieses Bild ist von letzter Bedeutung. Was ist das Bild? Es gab Ausleger, die haben gesagt, es ist die Gemeinde. Es gibt Ausleger, die sagen, es ist letztendlich die Frau mit der Sonne begleitet im Sinne von der Maria. Es ist so, in der Bibel brauchen wir eigentlich nicht spekulieren, weil alles, was Gott uns wissen lassen wollte, steht glasklar drin. Und dieses Bild, das steht glasklar in der Bibel, was das ist, das steht in 1. Mose 37, Vers 9. Ich lese es. Das ist Josef. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne verneigten sich vor mir. Also, Josef hat einen Traum, er sieht Sonne, Mond und 11 Sterne. Diese 11 Sterne verneigen sich samt Sonne und Mond vor ihm. Und jetzt erklärt sein Vater, der das Bild versteht, sagt in Vers 10 im zweiten Teil, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter, Sonne und Mond, und deine 11 Brüder, die Sterne, kommen und uns vor dir zur Erde verneigen? Das heißt, Sonne, Mond und Sterne ist laut Bibel eindeutiger Bild für Israel. Das heißt, diese Sternenfrau ist Israel. Das ist keine Frage, das ist nicht die Maria, sondern das ist Israel. Ich sage dir ganz klar. Und sie hat einen Sohn geboren, und in Vers 2 heißt, sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Wie das Gleiche, der Messias, der Sohn Gottes, wird geboren in Israel. Und der Messias, der Sohn Gottes, und das ist einfach eine heilsgeschichtliche Schau, er hat ein Haupt, das ist er selber, und er hat ein Leib. Das heißt, wenn die Bibel vom männlichen Sohn redet, muss man immer untersuchen, ob es das Haupt der Jesus selber ist, oder ob auch die Gemeinde gemeint ist, der Leib. Und hier haben wir beides. Zwar sagt hier ganz einfach, es wird ein Sohn geboren. 1. Timotheus 3,16, die Stelle kennen wir alle. Gott geoffenbart im Fleisch, dass der lebendige Gott durch den Heiligen Geist veranlasst, dass sein Sohn ein Mensch wird. Das heißt, dass ein Mensch geboren wird, der ein wirklicher Mensch ist mit Fleisch und Blut, gleichzeitig aber vom Geist her Gott ist. Ist ungeheuer. Gab es nur einmal. Der Christus heißt gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch. Das ist das Geheimnis der Gottheit Jesu und der Menschheit Jesu. Und hier sagt Bibel, Johannes 4, 22, ich denke, die kennen alle die Stelle, das Heil kommt aus den Juden, das heißt aus Israel. Und das ist das, was heilsgeschichtlich hier steht. Da heißt es, Sonne, Mond und Sterne Israel, aus Israel kommt, so der Mose 23, tatsächlich der Sternensohn. Da kommt tatsächlich dieser Stern aus Jakob, da kommt tatsächlich der Erlöser, der Messias. Und er wird in Israel geboren werden und der wird geboren werden von einer Frau. Er wird geboren werden im Rahmen Groß-Israels. Und das haben wir hier als heilsgeschichtlicher Einstieg. Das heißt, in Israel wird der Sohn geboren. Das ist schon mal die heilsgeschichtliche Schau von der Sache. Micha 5,1 in Bethlehem. Keine Frage. Ich denke, da haben wir mal Prophetie. Dann sofort etwas, Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Fällt euch auf, wie jetzt plötzlich von ganz normaler Berichterstattung mit einem Schlag, nachdem das Heil von den Heiden weg ist, nach der Entrückung und zu Israel gegangen ist, die Zeichen sich nur noch verdichten. Du hast jetzt nur noch Zeichen. Das ist klar, was ist denn jetzt bei Israel wieder? Jetzt geht das Heil zu Israel, jetzt siehst du die Zeichen. Es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und wer dieser Drache ist, wenn man den Vers 9 dazu liest, da heißt es ganz klar, es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Das heißt, Bibel sagt ganz klar, dieser Drache, der jetzt erscheint, das ist der Teufel, persönlich. Und gleichzeitig, aber erscheint er nicht in der Gestalt des Teufels, der sichtbar wäre, sondern erscheint anders. Und zwar erscheint in einer Gestalt, praktisch mit 7 Köpfen, 10 Hörner, und mit diesem Krone drauf. Und das wissen wir wieder aus der anderen Prophetie, da kommen wir dann, so Gott will, das nächste Mal dazu, Offenbarung 13. Und dort heißt es, ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe, 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Das heißt, wir haben es hier mit dem antichristlichen Staat zu tun. Das heißt, wir haben es mit dem Reich des Antichristen zu tun. Und die Bibel sagt etwas Ungeheures, das bereits zur Zeit der Apostel das begonnen hat auf diesem Erdball. Das heißt, der Gegenschlag Satans beginnt schon zur Zeit der Apostel. Und der erste klassische Antichrist war Nero. Und dann findest du in der ganzen Kirchengeschichte immer wieder Antichristen. Hitler war auch ein Antichrist, aber nur ein Vorläufer. Irgendwann verdichtet sich das zum endgültigen Antichristen. Und das ist das, was hier die Bibel sagt. Die Bibel sagt jetzt ganz einfach in der Bildersprache. Aus Israel wird der Erlöser geboren. Das heißt, er wird in Israel geboren. Gleichzeitig tritt aber der Teufel auf, dieser Drache. Und er wird unter anderem auftreten in dieser Konstellation, dass er sich durch Weltreiche letztendlich offenbart. Und wir wissen ganz genau, welches Weltreich zur Zeit Jesu war. Danielsche Jahrwoche, erinnert euch, unsere Daniel-Prophetie, das Volk eines zukünftigen Fürsten, das ist nichts anderes wie Rom. Das heißt Rom. Und was wieder interessant ist, wenn man hier diese 10 Hörner sieht, der Club of Rome, der ein ganz, sagen wir mal, aus meiner Sicht schwierige Institution ist, hat die Welt in 10 letztendlich Bereiche eingeteilt. Ich habe das Buch selber daheim. Das heißt, er hat die ganze Welt in 10 Machtsphären eingeteilt. Das heißt, wir haben hier nichts anderes wie mit dieser weltverschwörerischen, antichristlichen Szene zu tun, die der Weltstaat will, die Welteinheitskirche will, dass alle eins sind, und zwar, dass alle dem Teufel dienen. Und da wird die Gemeinde immer mehr in die Enge gedrückt, und das ist das Thema der Gemeinde Jesu. Also, wir haben Israel im Blickpunkt, wir haben gleichzeitig der Sohn Gottes, der aus Israel geboren wird. Wir haben gleichzeitig den Teufel, der wiederum sich auch offenbart, aber in diesen Weltreichen, vor allem hier unter anderem Rom, das ja der erste antichristliche Weltmacht da darstellte. Dann kommt was Interessantes, und zwar sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und hier haben wir jetzt eine ganz entscheidende Sache. Wir dürfen diese Bilder nicht eigenmächtig deuten, sondern müssen in die Bibel rein und gucken, was die Bibel an Vorschattung gibt, beziehungsweise direkter oder indirekter Prophetie. Und in Jesaja 9, Vers 14 ist eigentlich das Rätsels Lösung. Die Stelle kommt in abgewandelter Form nicht nur einmal. Es heißt hier, der Älteste und Angesehene ist der Kopf, ist der Antichrist. Und der Prophet, welcher Lügen lehrt, ist der Schwanz. Die Führer dieses Volkes sind seine Verführer geworden, und die von ihnen Geführten sind verloren. Und wer der gesehen, der Antichrist, habe ich auch bewiesen, kommt aus Israel. Er wird ein Jude sein. Ob er dann aus Israel kommt, im Sinne von, dass er ein israelischer Politiker ist, das glaube ich jetzt nicht. Sondern er wird zum Völkermeer gehören, das heißt, er gehört zu dieser Welt, aber er wird eindeutig Jude sein. Aber wenn er mal guckt in der Geschichte, wer alles Jude war, ich möchte nur betonen, dass der Hitler auch ein Halbjude war. Gorbatschow ist ein Jude, da können wir durchgehen, wer alles Jude war. Da bleibt wieder die Luft weg, weil alles ein Jude war. Das heißt, die Bibel sagt hier ganz klar, dieser Schwanz des Drachen ist der falsche Prophet aus Offenbarung 13. Jetzt geht die Bibel hin und sagt praktisch, das ist jetzt ein heilsgeschichtlicher Rückblick, Israel, aus Israel kommt das Heil, aus Israel kommt der Erlöser, aus Israel kommt der Messias. Gleichzeitig wird aber die Welt sich gegen Israel stellen, und zwar, weil der Teufel die letztendliche Weltreiche beherrschen wird, unter anderem Rom. Und am Schluss heißt es, Rom wird wieder da sein. Und die EWG, die gegründet wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1957, die ist geschlossen worden, das wissen bloß die wenigsten, wenn mir das nie jemand sagt, die ist gegründet worden mit den, man höre und staune, römischen Verträgen. Überhaupt keine Frage. Alles Rom. Dass dann daneben die römische Kirche statt unterzugehen, da kommt ja wieder ein riesen Artikel im Solonalkurier, wie sie sich sexuell versündigt, diese Priester, statt unterzugehen, wird es immer stärker. Das ist auch ein Phänomen. Das heißt, das römische Staatsgebilde, das heißt, die westliche Welt wird immer stärker und gleichzeitig wird Rom immer stärker. Jetzt sagt hier die Bibel, und der Schwanz dieses Drachen, das heißt der falsche Prophet, dem gelingt es, ein Drittel der Sterne des Himmels praktisch nach sich zu ziehen und sie auf die Erde zu werfen. Jetzt kommt was Hochinteressantes. Die Sterne sind laut Offenbarung 1, laut unserem Text, eindeutig die Führer der Gemeinde. Das sind die Boten oder die Engel der Gemeinde Jesu. Das heißt, da wird ein Drittel der echte Gemeinde verführt. 2. Thessaloniker 2. Das heißt, bevor der Herr Jesus wiederkommt, ist der große Abfall der Gemeinde. Und es wird passieren, dass ein Drittel der Christenheit verführt wird. Jetzt sagt die Bibel, wir sind durch Christus in die himmlischen Orte versetzt. Wir sind mit Christus in die himmlischen Orte versetzt, Kolosser 3. Jetzt, was sagt die Bibel hier? Er zieht die aus den himmlischen Orten und wirft sie runter auf der Erde. Das heißt, das ist ein echter Abfall. Tiefste Sinne des Wortes. Er wirft sie auf der Erde, die hat auch eine himmlische Berufung mehr. Das heißt, die geht auch verloren. Die fallet ab im tiefsten Sinne des Wortes. Und das ist genau das, was wir jetzt erleben in der Christenheit, dass eben der Großteil der Christenheit derzeit, was man nur sieht, wir sehen ja nur das Äußere, das Innere sehen wir nicht, dass sie abfallen. Und ich auch ein Zeichen, dass wir uns in der Endzeit langsam aber sicher diesen entscheidenden Phase nähert. Und zwar hier ist der große Abfall. Und wenn ein Drittel der Sterne vom Himmel gerissen wird, dann bedeutet das nichts anderes, wie ein Drittel der Gemeinde Jesu wird im Abfall sein. Es heißt, es unter Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Das heißt, er geht jetzt zuerst schon mal hin und beginnt, die Gemeinde zu verführen. Und das ist auch der Grund, warum in Offenbarung 11, Vers 2, das ist auch ein Drittel, und zwar ein Drittel im Sinne von Zählung, dass der Vorhof hinausgeworfen wird. Das heißt, der Moment, wenn der Vorhof hinausgeworfen wird, ist das Drittel, das nicht echt ist. Und dieses Drittel, das ist niemand anders wie die, die hier vom Teufel verführt und runtergerissen werden. Und es sagt ausdrücklich, er holt sie vom Himmel und tut sie auf die Erde. Das heißt, sie war im Himmel. Die war mit Christus in die himmlischen Orte versetzt, sind runtergerissen. Das ist ein echter Abfall. Das ist kein Theater, das ist auch kein Spiel. Das ist auch keine Ehrenrunde, kein Wettkampf, wo man um letztendlich ein bisschen Preisgericht kämpft, sondern es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Wo ich überhaupt nicht rede. Kampf auf Leben und Tod. Und dann passiert es eben dann, im Endeffekt, heißt es, und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Das ist eigentlich das, was immer passiert. Das passiert Israel und das passiert der Gemeinde. Der Teufel verfolgt letztendlich die Gemeinde auf diverse Arten. Entweder verfolgt er sie durch Verführung, das ist auch Form von Verfolgung, dass sie aufweicht, oder verfolgt sie direkt wie in Indonesien oder ähnliche Länder, wo man einfach die Gläubiger verfolgt. Und hier heißt dann praktisch, jetzt müssen wir einfach zurückgehen. In dem Moment, auch wenn Israel praktisch den Sohn hervorgebracht hat, und sie wird ja jetzt gleich voll hier abgeschlossen, die Heilsgeschichte, dem heißt, der Sohn wird entrückt zu Gott und seinem Sohn. Das ist der Abschluss, der Christus, der männliche Sohn, ist vollkommen beieinander, wenn Leib und Haupt zusammen sind. Das heißt, wenn die Gemeinde auch entrückt ist, und dann ist abgeschlossen. Das bedeutet, nach der Entrückung praktisch, dass dann der Teufel beginnt, Israel ihre unvorstellbare Form zu verfolgen. Das ist das, was wir jetzt schon sehen. Die ganze Welt stellt sich gegen Israel. Jerusalem wird zum Taumelkirch für alle Völker. Und das, was Hitler getan hat, er war ein Vorläufer des Antichrist, das war nur ein Vorläuferstadium. Und er sagt hier nochmal ganz klar, der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und das müssen wir natürlich die Doppelprophetie sehen. Das ist ja ein gesamter Rückblick. Die Verführung der Gemeinde ging die ganze Zeit. Das heißt, die Verfolgung Israels ist was vollkommen Normales. Die gehen auch die ganze Zeit. Wenn man mal die Geschichte Israels lässt, hat immer Pogrome gegeben, immer Verfolgungen. Das alles hat wieder diesen Charakter, schon wie unsere Siegelgerichte, wie die anderen Gerichte. Es war die ganze Zeit da, verdichtet sich in der Endzeit voll zum Endgültigen. Es ist wieder genau der gleiche Charakter, so wie die ganze Offenbarung gilt. Es ist die ganze Zeit da und verdichtet sich dann zum Wesentlichen. Jetzt heißt, sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heiden mit Riss und Stab weiden soll. Jeder, der die Prophetie kennt, weiß, Jesaja 9,5, ein Sohn ist uns geboren. Psalm 2, er wird die Heide weiden mit Riss und Stabe. Matthäus 1, da sieht man die Jungfrauengeburt. Der Messias sieht man im Psalm 2,9 und Jesaja 11,1-9. Also hier sind die klassische Stelle. Ich möchte mal eine draus lesen und gerade diese Psalm 2, Vers 9 Stelle, die ist wichtig. Da sagt der Vater zum Sohn praktisch, du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Er wird sie also mit eisernem Stabe weiden. Das ist ja die Verheißung auch in der Sendschreibe. Wir werden praktisch die Heide mitweiden dürfen. Hier sehen wir ganz klar, dieser männliche Sohn ist Jesus. Dieser männliche Sohn ist der Herr Jesus plus sein Leib. Und sie redet hier jetzt vor der Entrückung, dass das Kind als Ganzes entrückt wird zu Gott und seinem Thron. Die erste Stufe der Entrückung ist damit die Himmelfahrt Jesu. Und der Rest ist praktisch die Entrückung des Leibes. Damit ist der Sohn, Haupt Jesus Christus plus sein Leib, die Gemeinde, bei Gott dem Vater am Thron vereint. Dann letztendlich ist diese Heilsgeschichte abgeschlossen. Und jetzt sagt die Bibel, zusammenhängend, und wenn das passiert ist, dann passiert etwas. Die Frau flieht in die Wüste, wo sie einen Ort von Gott bereitet hat, damit man sie dort 1260 Tage ernähre. Das sind genau die 3,5 Jahre, der zweite Teil der Danielsche Jahrwoche. Oder diese 42 Monate oder diese 3,5 Jahre. Das heißt, Israel wird irgendwo von Gott bewahrt. Aber, gell, das klar ist, nicht ganz Israel. Das sagt die Bibel auch ganz klar, also nur das Drittel. Also ich fasse nochmal die ersten 6 Verse zusammen. Das ist einfach wichtig. Die Bibel sagt hier, rückblickend, das Heil kommt aus den Juden. Aus Israel kommt der Messias hervor. Das heißt, Gott offenbart sich in Israel, gleichzeitig offenbart sich der Teufel in der Völkerwelt, praktisch in den Weltstaaten. Nebukadnezar war ein Antichrist, wenn man es so nimmt. Ein Vorgelagerter, der schon im Alten Testament da war. Und er sagt ganz klar, der Schwanz des Drachen, das heißt der falsche Prophet, der wird dann im Endeffekt ein Drittel der Gemeinde vom Himmel reißen, wird sie auf die Erde werfen. Aber diese Verführung ging die ganze Zeit. Wir haben das immer wieder. Jede Erweckung ist nach kurzer Zeit zusammengebrochen, in der Verführung geendet. Das heißt, das Drittel gilt für die gesamte Gemeindezeit, gilt aber speziell für die Endzeit als direkte Erfüllung, als Verdichtung, als Endprophetie. Und dann sagt sie, dieser Sohn, den die Frau geboren hat, das heißt, der Jesus, und aus ihm heraus wiedergeboren, jetzt verstehen wir auch das Wort besser, die Gemeinde, die geboren sind aus Wasser und Geist, dieses Kind, das heißt Haupt plus Leib, wird entrückt zu Gott und seinem Sohn. Das heißt, in dem Moment ist die Heilsgeschichte abgeschlossen. Der Herr Jesus ist bei der Himmelfahrt zum Vater gegangen, wir gehen bei der Entrückung zu ihm. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt setzt es ein. Und jetzt beginnt letztendlich die Flucht Israels, es muss Israel fliehen. Es gibt natürlich wilde Theorien. Die Juden sind ja schon mal geflogen. Als der Tempel 70 nach Christus zerstört wurde, sind sie nach Pella aufgrund von Weissagen. Und es sind jetzt wieder Theorien, wo sie wohl hingehen würden, in diese Nabatäerstadt. Aber man muss jetzt gar sagen, es ist zu billig, weil das weiß ja jeder. Sondern auf jeden Fall wird Gott Israel diese 3,5 Jahre bewahren, und zwar diesen Überrest. Wir wissen aus dem Sahara, und ich denke, das ist jetzt ganz wichtig, dass man das nüchtern sieht. Und was hier auch wichtig ist, Matthäus 2,13, der Vater hat schon mal seinen Sohn in Ägypten versteckt. Ich weiß nicht, ob Israel in Ägypten versteckt wird, dieser Überrest, aber sie werden versteckt. Und hier ist dann etwas, praktisch, die Frau auf jeden Fall flieht. Und wenn man jetzt das Sahara anguckt, ich denke, es ist einfach wichtig, das zu sehen. Sahara 14, zum Schluss. Und mal zwischen näher fragt, verstehen wir das dahinter oder halt es oder geht es überhaupt? Ja. Ich muss schön gucken. Hm. beziehungsweise wir kommen nachher dazu. Ich ziehe es mal nicht vor. Wir kommen nachher dazu zu dieser Verfolgung. Und zwar, also nochmals, Israel wird dann verfolgt, diese 3,5 Jahre. Und damit passiert etwas. Und jetzt kommt dieser heilsgeschichtliche Rückblick und der wird jetzt tiefer erklärt. Es heißt nämlich dann in Vers 7, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und das ist jetzt einfach etwas, was man wissen muss. Dieser geistliche Kampf, der tobt die ganze Zeit im Himmel. Da war schon immer ein Krieg. Wisst ihr, und das, was wir jetzt kurz rasterhaft abgerissen haben, das ist eigentlich das, was uns die ganze Zeit ja in der Offenbarung auch begegnet. Dieser geistliche Kampf, der vorher war, auch diese ganze heilsgeschichtliche Dinge, die Entrückung, darum haben wir es jetzt nur gestreift, weil wir es ja schon studiert hatten. Aber was jetzt wichtig ist, das war, er sagt hier, der Kampf im Himmel, Daniel 10, 13, ich habe ja vorher schon zitiert. Und hier heißt es, der Fürst des Königreichs Persiens hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich da selbst vor den Königen von Persien den Vorsprung gewann. Da sagt ein Engel zum Daniel, ich wollte schon lange zu dir kommen, aber ich konnte nicht, weil im Luftraum haben wir praktisch der Finsternisengel von Persien widerstanden. Dann ist der Michael, der Erzengel, der Engel Israels, ist praktisch zu Hilfe gekommen und dann konnte er kommen überhaupt. Das heißt, das, was hier geschrieben steht, dieser Kampf im Himmel ist ein Dauerzustand. Der wird jetzt beendet. Das heißt, jetzt beendet Gott diesen Kampf. Das heißt, da wird einfach ein Schlussstrich gezogen unter diesen Dingen. Wir wissen ja aus dem Epheser 6, Vers 10, was heißt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Finsternismächte. Und das ist auch interessant. Vor Jahren, das haben die meisten Leute nicht erkannt, haben unsere Kinder doch diese gräuliche Figur gegeben. Und da stand ja drauf, Masters of the Universe. Das ist nichts anderes, das waren Kosmokratoren. Wisst ihr, wie das griechische Wort im Epheser 6 heißt, diese Weltbeherrscher der Finsternis, da steht nichts anderes im Griechischen wie, wenn man es ein bisschen verdeutscht, die Kosmokratoren. Das heißt, die Dämonen, was mit unseren Kindern gegeben hat, diese Figuren, das sind Abbilder von Dämonen. Und diese Kosmokratoren, das sind die, die hier kämpfen. Und jetzt sagt die Bibel, nach der Entrückung, oder zum Zeitpunkt der Entrückung, gibt es nochmal ein einziger Kampf im Himmel. Und das ist interessant. Da kämpft der Herr Jesus nicht einmal mehr. Hat er nicht mehr nötig. Seine Erlösung ist jetzt durchgebrochen. Das heißt, es ist alles klar. Die Gemeinde wird entrückt. Und in dem Moment schickt er lediglich seine Engel. Und seine Engel gehen hin. Und sie besiegen den Teufel und seine Engel, seine Dämonenheere. Und dann passiert es in Vers 8. Sie siegte nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. So wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Das heißt, die Finsternismächte müssen den Himmel verlassen. Hiob, ich lese uns bloß nochmal zwei, drei Stellen dazu. Hiob 1,6, dass wir uns einfach nochmal bewusst werden, was hier für etwas Ungeheuerliches passiert, ist jetzt rum. Das heißt, es gibt dann im himmlischen Bereich, im Luftraum, keinen Teufel mehr. Ist dann vorbei. Hiob 1,6. Es begab sich aber eines Tages, da die Söhne Gottes vor den Herrn zu treten pflegten, dass auch der Satan unter ihnen kam. Das heißt, der Teufel hat im Himmel Zutritt gehabt. Das ist jetzt vorbei. Wenn man Epheser 6, oder vielleicht ist sogar besser, man guckt zuerst Epheser 3 an, die ersten drei Verse. Dort sagt die Bibel ganz klar, und zwar im Vers 2, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Weltzeit, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, das heißt, der Teufel wirkt im Luftraum. Und Epheser 6 sagt ganz klar, und zwar, er redet hier von dem Kampf ab Vers 10, ich lese ab 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Orten, Bereichen oder Regionen. Das kann man übersetzen, wie man will. Das heißt, bis jetzt, auch heute, im Jahr 2002, ist in der himmlischer Welt, in diesem Luftraum, ein geistlicher Kampf, der tobt ein Kampf. Aber wenn Israel und Palästinenser aufeinandertreffen, dann tobt so ein geistlicher Kampf. Ich habe zum Beispiel am Samstag einen Dienst, da glaubt doch nicht jemand, dass ich eine Verkältung habe. So naiv bin ich schon lange nicht mehr. Ich kriege sowas normal nicht. Also ich bin relativ resistent, ich kriege sowas selten, ich kriege es auch. Aber wenn du es kriegst, genau zum Zeitpunkt, wo was geistlich ganz Wichtiges erstellt, das steht bei mir, dann brauchst du nicht wundern, da kracht es denn. Ist einfach normal. Es ist etwas Normales. Das sind die Kämpfe. Das heißt, wir haben gegen Finsternismächte zu kämpfen. Die versuchen uns zu stören. Die versuchen uns verrückt zu machen. Die versuchen uns aus sagen wir, der klaren geistigen Linie rauszuwerfen. Die versuchen uns zu zermürben. Die versuchen, dass wir aufgeben. Die möchten, dass wir resignieren. Die möchten, dass wir den geistlichen Kampf lassen. Das ist das, was hier passiert. Und es passiert im Luftraum. Das sind diese Finsternismächte. Das ist der Teufel selber, der hier kämpft mit seinen Mächten gegen die Gläubigen. Jetzt sagt die Bibel, aber wenn der männliche Sohn, das heißt, der Abschluss des Sohnes, das heißt, wenn auch, und darum haben wir ja den Geist der Sohnschaft, darum steht hier auch der männliche Sohn, wenn praktisch die Menschen, die den Geist der Sohnschaft haben, das heißt, der Leib Jesu Christi entrückt ist zu Gott und seinem Thron, dann muss zwar Israel fliehen, aber parallel dazu, sagt die Bibel, wird dieser Kampf im Himmel ein für alle Mal beendet. Das heißt, Gott beendet es, indem er hier den Teufel aus dem Himmel rauswerfen lässt. Das heißt, sie müssen den Himmel räumen. Die Stätte wurde nicht mehr für sie im Himmel gefunden. Das ist ja klar, wenn die Gemeinde einzieht, muss der Teufel weg sein. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist wiederum ein Beweis, dass hier die Entrückung ist. Nämlich der Teufel geht raus aus dem Himmel und die Gemeinde geht gleichzeitig rein. Das ist überhaupt keine Frage. So wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführte. Und hier haben wir natürlich eine entscheidende Sache. Und zwar diese Verführung, das ist wieder das, was in 2. Thessalonicher 2, Vers 9 steht. Das heißt plötzlich, das ist ja Daniel G. Avohi beschrieben, das heißt plötzlich, es treten massiv Zeichen und Wunder auf, das werden die Menschen verführt und nochmals verführt durch Zeichen und Wunder. Und das ist ja der Alarm. Sobald Zeichen und Wunder passieren, die Trennzeichen müssen doppelt vorsichtig sein. Und zwar, hier sagt er dann ganz klar, ich greife nochmal vor, Offenbarung 13, 14, soll ich auch jetzt nochmal eine Zusammenfassung, dort heißt es, es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen. Das heißt, es spielt sich jetzt alles auf der Erde ab. Alles. Spielt sich alles auf der Erde ab. Das heißt, der Teufel kommt selber. Das beschreibt die Bibel nicht wie, aber ich bin überzeugt, indem der Antichrist besessen wird, vom Teufel selber. Sie beschreibt es nicht, sie sagt nichts dazu. Aber der Teufel wird selber auf der Erde sein, das antichristliche Reich bricht aus. Und jetzt heißt es, er wird den ganzen Erdkreis verführen. Und bei Erdkreis steht Ökumene. Ökumene hat mehrere Bedeutungen. Also Ökumene ist nicht nur der Zusammenschluss der Kirchen, sondern Ökumene steht, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das versteht. Ökumene steht zum Beispiel, ich habe es hier oben, für die ganze bewohnte Erde, für den Erdkreis. Und es ist interessant, der Papst segnet ja jedes Jahr mit dem Segen Urbi et Orbi den Erdkreis. Das ist auch kein Zufall. Das heißt, hier ist die ganze Menschheit gemeint, aber im Speziellen hat das Wort Ökumene auch Bedeutung, und zwar ist es Synonym für das Römische Reich, das heißt für Rom. Gleichzeitig wird die gesamte Welt damit gemeint, auch alle Lebewesen, und was jetzt hochinteressant ist, in der dritten Bedeutung, das sagt das Lexikon allen Ernstes, also auch die Bereiche der Geister. Muss ich mir vorstellen. Bei Ökumene sind die Geister dabei. Ist unfassbar. Ich habe jetzt, ich sage es noch, draußen liegt ein Büchlein, das heißt alle in einem Boot, Ökumene. Das heißt, sie haben es mit Geister zu tun. Sie haben es mit geistlicher Verführung zu tun. Und die Bibel sagt nicht nur umsonst das Wort Ökumene, damit meint sie, die ganze Welt wird vom Teufel verführt. Rom spielt wieder eine Rolle, es hat mit Geister zu tun und gleichzeitig ist natürlich auch das, was wir unter Ökumene verstehen, der Zusammenschluss aller Kirchen. Das ist eine ganz breite Palette, aber die Ökumene ist Thema am Schluss, der Zusammenschluss der gesamten Welt. Und hier kommt die Verführung über diese Welt und es steht hier nochmals ausdrücklich, der Teufel, der den ganzen Erdkreis verführt, das ist sein wesentliches Merkmal, das muss uns klar sein. Alles, was mit Ökumene zu tun hat, im Sinne von Weltherrschaft, im Sinne von Welteinheitsreligion, im Sinne von Zusammenschluss, im Sinne von Kirchenvereinigung, Weltvereinigung, Staatenbünde. Ja, warum glaubt ihr, Mensch, warum Europa zusammenschließt? Doch nur wegen antichristlichen Reichs, ist wäre gar nichts. Ja, klar. Das war von Anfang an klar, warum. Alle Staatenbünde lösen sich auf und wir machen neue. Das gibt es noch nicht. Es hat alles mit dem zu tun, dass eine Welteinheit im Rahmen des Römischen Reiches zusammengeführt wird. Und wenn ich es richtig verstehe, gibt es am Schluss 4 Machtblöcke. Könnte auch bloß 3 sein. Es kommt darauf an, wie man sie zählt. Da gehört ganz sicher die arabische Welt dazu, da gehört ganz sicher das antichristliche Reich dazu und der dritte im Bunde, da lachen die dritte, sind die Chinesen. Die warten bloß. Also, aber wir kommen ja dazu, wenn wir weitergehen in der Verbarung. Was mir ganz wichtig ist, sie sagt, der Teufel hat ein einziges Merkmal, er verführt die Ökumene, er verführt den Erdkreis, er verführt die Welt. Und jetzt wird er hinuntergeworfen. Es ist nicht bloß Verführung, sondern es ist Gegenwart Satans in dieser Welt. Jetzt muss man einmal verstehen, warum das ein Wehe ist für einen Menschen. Es war schon schlimm genug für die Menschheit, was der Teufel angerichtet hat auf dieser Erde im Luftraum. Aber wenn der Teufel dann gegenwärtig ist, dann ist wirklich die Hölle auf Erden. Das muss uns klar sein. Und gleichzeitig, das werden wir nachher sehen, nicht nur, dass der Teufel hier ist und die Hölle auf Erde, sondern gleichzeitig kracht vor oben nur die Zorngerichte Gottes über diese Erde. Die Erde wird der schrecklichste Ort sein, den es überhaupt gibt. Der allerschrecklichste Ort. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das wird eingeleitet mit der Entrückung. Wir werden entrückt, der Teufel wird rausgeworfen. Gleichzeitig passiert dieses Schreckliche auf der Erde. Und jetzt geht die Bibel aber weiter und das ist das Herrliche. Ich muss dazu sagen, vielleicht könnt ihr nochmal euch einfach einmal die Stelle mit Ökumene mal angucken, dann seht ihr ganz genau, wie die Bedeutung ist. Eigentlich eindeutig. Wenn man sich das ein bisschen anguckt mit der Parallelstelle, wo es im Griechischen geschrieben steht. Und jetzt kommen die Finsternismächte über diese Erde. Und darum sagt die Bibel auch hier, wehe denen, die auf Erden wohnen, Vers 12. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen, hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeitpunkt hat. Also steht die Zeit zum Zeitpunkt. Er hat nur, also wenig Zeit im Sinne von, nur einen ganz umrissenen kleinen Zeitpunkt, wo er handeln kann. Aber in dieser Zeit wird es auf der Erde so schrecklich zugehen, wie es noch nie zugegangen ist. Der Teufel kommt auf die Erde. Und das ist das, was die Bibel auch mit Wehe bezeichnet. Und das muss man den Leuten sagen. Wenn die Entrückung ist und die Gemeinde weg ist, dann wird der Teufel auf der Erde sein. Es wird das Hitler, da ist ein Stalin, da ist ein Mao Zedong, ist alles harmlos dagegen. Alles harmlos. Vers 10. Der Verkläger der Brüder ist gestürzt. Und jetzt geht die Bibel plötzlich hin. Und jetzt ist nämlich was passiert. Jetzt ist der Teufel weg aus dem Himmel. Und die Gemeinde ist eingezogen in den Himmel. Und jetzt heißt es plötzlich, ich höre eine laute Stimme im Himmel sagen. Und fällt euch jetzt was auf. Jetzt redet die Bibel über die Gemeinde. Und jetzt redet sie nicht vom Zeichen. Vorher redet sie die ganze Zeit von Zeichen. Und jetzt redet sie von der Stimme vom Wort Gottes. Eine laute Stimme im Himmel. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Gesalbten. Sie wiederholt das, was wir in Offenbarung 11 bei der Entrückung gelesen haben. Jetzt ist sie da. Und jetzt sagt sie plötzlich, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Das heißt, die Gläubigen werden nicht mehr verklagt vom Thron Gottes. Ist ja klar, da muss die Entrückung sein. Die Entrückung kann nirgends anders sein. Weil jetzt erst hört die Verklagung auf. Und jetzt erklärt die Bibel rückwirkend. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Was haben sie denn getan? Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und haben ihr Seelenleben, das steht im Griechischen Psyche, sie haben ihr Seele nicht geliebt bis in den Tod. Da geht es nicht um Martyrium, da geht es um das Eigenleben. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und jetzt kommt was Interessantes, und die ihr darin wohnt. Nämlich ganz einfach, die Gemeinde wohnt jetzt im Himmel. Man sagt die Bibel, du hast überwunden, jetzt sei fröhlich, wieder ein Beweis, dass ihr die Entrückung sein muss. Und gleichzeitig sagt sie aber wieder als Pol dagegen, wehe aber denen, die jetzt auf der Erde sind, die nicht gerettet der Welt sind, denen kommt der Teufel. Und ihr, die im Himmel wohnt, Gemeinde, ihr könnt fröhlich sein, ihr könnt vollständig fröhlich sein, weil ihr habt überwunden, wegen Blut Jesu. Und weil ihr euch zum Jesus bekannt habt und weil ihr eure Seelenleben nicht geliebt habt. Und ich habe jetzt nochmal hier letztendlich das aufzeigt, diese Verklagung. Die Verklagung, ihr könnt sie in Ruhe nochmal nachlesen, die geschieht einfach, der Teufel verklagt. Das ist seine Art und Weise und sie wird immer abgewiesen durch Jesu Blut. Das heißt hier ganz klar, sie haben ihn um das Blut Jesu willen abgewiesen. Ich lese uns bloß die Stelle, wir haben sie am Sonntag auch im Vorbereich ja ziemlich deutlich studiert, aber ich möchte es nochmal lesen, weil doch nicht alle da waren. Sacharja 3, 1 bis 5. Da steht ja dieser hohe Priester Josua, steht vor dem Engel des Herrn, der steht vor Jesus, vom Engel des Herrn, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Das ist der Normalzustand. Satan verklagt die Gläubigen. Da sprach der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brand, der aus dem Feuer gerettet ist? Jetzt kommt der Grund, Vers 3, warum konnte er verklagt werden? Weil er unreine Kleider anhatte. Das ist wegen der Sünde verklagt der Teufel letztendlich. Und jetzt heißt es Vers 4, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg, jetzt kriegt er Feuerkleider. Das heißt, es ist nichts anderes wie das, was passiert, wenn das Kleid der Gerechtigkeit angezogen wird, Offenbarung 7, 14, wenn wir unsere Kleider helle machen im Blut des Lammes, wenn jemand gerettet wird. Und in dem Moment sieht man es hier, sagt er ganz klar, um des Blutes des Lammes willen. Sie haben überwunden und haben den Teufel letztendlich überwinden dürfen wegen dem Blut Jesu. Weil sie dauernd gereinigt sein konnten, weil sie dauernd letztendlich ihr Seelenleben nicht geliebt haben und weil sie letztendlich auch sich zum Herrn Jesus ganz offen bekannt haben. Das ist letztendlich das Programm. Jetzt sagt er am Schluss nochmal, am Ende, wie sind sie in den Himmel gekommen? Durch Jesu Blut, das Entscheidende. Es hat bewirkt, diese Reinigung durch Jesu Blut, dass sie gleichzeitig sich zum Herrn Jesus bekannt haben, ganz klar. Und dass sie gleichzeitig ihr Seelenleben, das heißt ihr Eigenleben, nicht geliebt haben bis in den Tod. Es geht hier nicht um Martyrium, ausdrücklich nicht, sondern ums Seelenleben, ums eigene. Das heißt, sie haben nicht sich gelebt, sondern sie haben mal Jesus gelebt. Und so, sagt er, haben sie den Teufel überwunden. Wenn man das Wort anguckt, überwinden. Also ich habe jetzt nicht jede Stelle gelesen vom Verkläger, ihr könnt es nochmal in Ruhe nachstudieren. Das Wort heißt Nikao. Und bedeutet siegen, Sieger sein im Kampf und interessant im Rechtsstreit, da geht es um Gerechtigkeit. Besiegen, überwinden, übertreffen, jemanden besiegen oder im Passiv besiegt werden. Ich habe da nochmal die Stelle, wo es vorkommt im Neuen Testament. Und die Bibel sagt hier ganz klar, es geschah durchs Blut Jesu. Offenbarung 7, 14, ganz zentral. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, soll er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das heißt, dass ein Gläubiger nicht mit bewusster Sünde lebt, ist der Grund, warum er überwinden kann im Endeffekt. Das Zweite, das Wort ihres Zeugnisses, wo der Herr ganz klar sagt, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich bekennen. Da haben sie sich ganz klar zu mir Jesus bekennt. Sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis zum Tod. Römer 6. Du bist gekreuzigt mit Christus, jetzt heile dich dafür. Das ist eigentlich alles. Das heißt, ich lebe für Jesus allein. Trachte zuerst nach dem Recht Gottes und dann nach dem Recht. Wisst ihr, man ist schon manchmal, ich weiß doch das, ich bin ja kein Narr. Oder manchmal bin ich ein Narr, immer. Es ist doch so, wenn du als Gläubiger deinem Herr Jesus dient und du opferst. Das heißt, du opferst deine Zeit, du opferst deine Gesundheit. Du opferst letztendlich fast alles, was du besitzt. Du gehst wirklich an und greifst an als Gläubiger. Und dann plötzlich merkst du etwas, du kommst fast unter die Räder, du überlebst fast nicht und daneben ist einer, der genau das Gegenteil tut. Der sei Suppe kocht. Das heißt, der guckt, dass ihm wohl geht, der guckt, dass alles ganz glatt läuft und der ist auch nebenher gläubig, aber in Wirklichkeit, es ist ganz genau, er dient nicht dem Herrn, sondern er dient sich. Und dann siehst du, dem Gott immer, der Gott alles glatt und bei dir geht es nicht glatt. Da kommst du, ob du willst oder nicht, im Psalm 73 rein. Man kann hier wieder Asaf und sagst, warum geht es dem, der Gott wirklich dient? Warum geht es dem, der die halbe Sahema hat, besser wie dem, der ganze Sahema? Das ist Dummheit. Das ist absolute Dummheit. Und zwar aus dem Grund, weil die Bibel ganz klar sagt, wenn du dein Seelenleben nicht liebst, sondern dich in den Tod Jesu gibst und wirklich diesen ganzen Weg gehst und wirklich dich reinigen lässt durch Jesu Blut, dich wirklich zum Jesus stellst, das ist der Garant, dass du überwindest. Als konnte ganz furchtbarer Kehrschluss. Wenn jemand nie sich entschließt, Gott ganz zu dienen, dann wird er auch nicht überwinden. Das ist ein ganz kurzsichtiger Blick, wenn du siehst, ah, ja, dem geht es jetzt besser, der hat jetzt keine Anfechtungen, der hat jetzt keinen Ärger. Ja, da kommen Geschwister zu dir und sagen, ah, mit so mir kam eine Schwester, eine Junge, mit denen wir immer Freizeit gemacht haben, also eine sehr, sehr ernsthafte Nachfolgerin Jesu, sagte mal bei der Hochzeit zu mir, für dich bete ich nicht. Dann bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ich sage, du betest für mich nicht. Ja, warum betest du nicht für mich? Sagt sie, wie ich dich predige, gehört in die Himmel, ist alles klar. Dann habe ich gesagt, also ich habe jetzt gesagt, bist du wahnsinnig? Das habe ich dann schöner formuliert, aber ich habe es gedacht. Vermutlich. Ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich ihr dann erklärt, ich habe gesagt, du pass mal auf. Jetzt erkläre ich dir mal, was bei uns hinter der Kulisse sich abspielt. Was du nicht siehst, wenn ich da vorne stehe. Wenn ich da vorne stehe, erzähle ich ja nur so, wie es ist. Dann passiert, da wird da Gabe, da wird was weitergegeben von Gott her, wie der Idealfall ist. Aber jetzt erzähle ich dir mal, was hinter der Kulisse sich abspielt. Dann habe ich dir mal so ungefähr 10 Minuten erzählt, was sich bei uns hinter der Kulisse manchmal abspielt. Die hat nur noch geschluckt. Am Schluss war wir auseinander, sind sie gesagt, also es ist klar, ab sofort bete ich für dich. Also, man muss das einfach nüchtern sehen. Es gilt zu überwinden. Und überwunden wird durch Jesu Blut, indem er sich zum Jesus stellt und sein Seelenleben den Tod gibt. Und wir dürfen nicht auf der anderen Schiele, was der macht, ist verboten. Wisst ihr, warum das verboten ist? Ihr kennt doch die Geschichte. Die zwei Großen im Reich Gottes. Johannes und Petrus. Ende Johannes-Evangelium. Wo der Herr an Petrus ganz klar sagt, du wirst Märtyrer werden. Wo er dann sagt, plötzlich, als der Herr mit ihm über seinen Weg redet, geht er plötzlich hin und sagt auf Johannes und sagt, was ist aber mit diesem? Man sagt der Petrus, man sagt schöner, aber es geht dich nichts an. Folge du mir nach. Und das ist genau unsere Botschaft für uns Gläubige. Was der andere neben dir macht, ist nicht dein Problem. Es sei denn, du musst helfen, du musst ermahnen, du musst trösten, du musst deinen Dienst im Leib Christi tun. Aber was der andere in seinem persönlichen Leben tut, ist nicht dein erstes Problem, sondern folge du mir nach. Und das ist genau das, was hier steht. Überwunde durch des Lammes Blut, wegen dem Zeugnis und weil sie ihr Seelenleben nicht geliebt haben. Und so kommen wir in den Himmel. Das ist ein Rückblick. Am Schluss, wenn sie alle im Himmel sind, die Gemeinde sagt Gott nochmal, wie haben sie es gemacht? Ist doch herrlich. Wie haben sie es denn gemacht? Brauchen wir gar keine große Theologie. Wie haben sie es gemacht? Kann ein Kind verstehen mit drei Dingen. Dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Sie haben sich offen zu Jesus bekannt. Und als drittes, sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt, sondern dem Herrn gedient. Schalles. So einfach. Und gleichzeitig sagt sie, und diese Leute wohnen jetzt im Himmel. Es wohnt jetzt nicht mehr der Teufel im Himmel, sondern jetzt wohnen letztendlich die Gläubigen im Himmel. Der Teufel ist jetzt auf der Erde. Und darum heißt es, weh denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer. In der Offenbarung 17, Vers 15 sagt ganz klar, das Völkermeer sind die Völker. Das Meer steht immer für Völker in der Offenbarung. Das heißt, wir haben hier das Phänomen, dass jetzt der Teufel mitten im Völkermeer drin ist und dass er jetzt wütet, diese 3,5 Jahre oder diese 42 Monate oder diese 1260 Tage. Das heißt, wir haben hier die zweite Hälfte der Danielschen Jahrwoche. Das würde bedeuten, wenn wir das jetzt wirklich wörtlich nehmen, das nehme ich so, dass genau in der Mitte der Danielsche Jahrwoche die Entrückung ist. Dass genau in der Mitte der Teufel aus dem Himmel raus muss. Dass genau in der Hälfte der Danielsche Jahrwoche der Teufel erscheint. Und dann auf dieser Erde dieses Chaos errichtet und wir sind entrückt. Was dann passiert, Vers 13, als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Das ist jetzt ganz interessant. Israel wird erst richtig verfolgt werden, wenn der Teufel aus dem Himmel raus ist. Das muss uns klar sein. Diese Judenverfolgung, die wird erst geschehen, wenn der Teufel auf der Erde ist. Vorher nicht. Bevor der Teufel den Himmel nicht verlassen hat, wird Israel nicht richtig verfolgt. Und zwar, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sacharja 13, 8 möchte ich dazu lesen. Ihr merkt, dass der Sacharja eine große Rolle spielt. Sacharja ist die Offenbarung des Alten Testamentes. Und das ist jetzt die Stelle, wo ich vorher gemeint habe. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen. Ein Drittel aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert, und will es prüfen, wie man Gold prüft. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, zwei Drittel des Volkes Israel wird ausgelöscht werden, werden sterben. Es wird nur ein Drittel übrig bleiben, und dieses Drittel ist das, was hier letztendlich auch bewahrt wird und was dann von Gott versteckt wird. Die Bibel sagt nicht wie, aber sie sagt, praktisch Vers 14, es kriegt zwei Flügel des großen Adlers, und das sind natürlich jetzt die Gläubigen auf ganz tolle Idee gekommen. Sie haben dann gesagt, es wird dann letztendlich mit Flugzeugen irgendwo nachgeholt. Also, ich muss das einfach aufhören lassen. Ich weiß nicht, was die Adlersflügel bedeuten. Damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, da steht Kairos. Und wenn ich das richtig deute, sind das wieder die 3,5 Jahre. Das ist gar keine Frage. Weil Zeiten steht in der Bibel auch für Jahre. Das heißt, wir haben wieder die 3,5 Jahre, die zweite Hälfte der Danielsche Jahre. Das heißt, sie wird von Gott irgendwo hin geschafft. Wie, wissen wir nicht, das ist dieser Überrest Israels. Ich lese nochmal dazu Jeremia 31,7. Wo locket mit Freuden über Jakob und jauchzet über das Haupt der Völker, verkündet, singt und sprecht: Rette, o Herr, dein Volk, den Überrest Israels. Und das ist genau das, die Bibel redet für die Endzeit dauernd vom Überrest Israels. Könnt ihr auch nachlesen, Jeremia. Nochmal Völker, Wasser sind die Völker, Jeremia 17,15. Und es heißt hier, die Erde half. Und zwar, weil hier letztendlich die Schlange Wasser schleudert. Wenn die Schlange Wasser schleudert, dann hetzt sie andere Völker auf Israel. Das ist gar keine Frage. Das, was zum Beispiel bei den Palästinensern passiert, ist Wasserschleudern. Das heißt, der Teufel hetzt die Palästinenser, der Teufel hetzt die Araber, der Teufel hetzt letztendlich die muslimische Welt auf Israel. Das ist nichts anderes. Und jetzt geht die Bibel hin und sagt, und die Erde half. Das ist jetzt hochinteressant. Erde steht laut Jesaja 1, Vers 2 für Israel. Jetzt kann man natürlich die Stelle deuten, wie man will. Es könnte heilsgeschichtlich der Rückblick sein, wo bereits Joel 4 verwirklicht ist, die Schlacht von Armageddon, wo in Israel die gesamte, Israel gleich Erde, wo in Israel die gesamte Völker vor Gott vernichtet wäre, dass Gott in Israel diesen Völkern ein Ende bereitet. Wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall wissen wir, Wasser kommt, das heißt, Völker greifen Israel an und Gott hilft ihnen durch die Erde. Das heißt, es passiert die Hilfe in Israel. Das muss man ganz nüchtern sehen. Wie das geht, weiß ich nicht. Ich kann bloß eins sagen, wenn es auf die Stelle im Joel zielt, dann würde es bedeuten, dass hier bereits heilsgeschichtlich der Abschluss gemeint ist, wo dann letztendlich Israel am Ende, kurz vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu, nochmal in die Schlacht von Armageddon reingerissen wird, wo Gott dann diese Völker vernichtet. Und übrig bleiben tut dann das Drittel. Wie das geht, sagt sie nicht, die Bibel. Schon gar wichtig. Das heißt dann Vers 16, und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Deutet alles auf diese Niederlage der Völkerwelt mit ihren Kriegern in Israel hin. Ist also, man kann es drehen und wenden, wie man will. Ich kann da nichts anderes daraus rauslesen. Jetzt heißt 17, der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Ich stellte mich auf den Sand des Meeres. Die Verfolgung nennt die Bibel in Jeremia 30, Vers 7 die Not Jakobs, die Verfolgung Jakobs. Und die gleiche Stelle, Offenbarung 14, Vers 12, redet wiederum ihrer Konstellation. Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Das heißt, da redet die Bibel dauernd von einer Gruppe von Menschen, die im Vordergrund die Gebote hat und dann danach das Zeugnis Jesu. Das ist interessant, wenn sie von der Gemeinde, vom Leib redet, Offenbarung 19, 10, dann redet sie etwas anders. Und zwar, sie sagt hier, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Das heißt, für die Gemeinde Jesus sagt sie nur, die das Zeugnis Jesu haben, die Wiedergeborenen. Und hier redet sie von einer Gruppe, die haben zuerst die Gebote Gottes und dann auch noch das Zeugnis Jesu. Das heißt, nach meiner Überzeugung sind es diese Juden, die in dieser Phase, ausdrücklich Juden, die in dieser Phase Märtyrer werden, die in dieser Phase letztendlich vom Antichristen verfolgt werden, die sterben müssen, die dann in der Offenbarung 20 auferstehen. Das ist ja eine Auferstehung der Märtyrer aus der Trübsal. Es wird ja eine Gruppe Märtyrer werden in der Trübsal. Das ist nach meiner Überzeugung Juden, die hier praktisch alttestamentliche Bekehrung erlebt, weil ja der Heilige Geist weggenommen ist. Und darum steht aus Gebot im Vordergrund des Zeugnis Jesu nur an zweiter Stelle. Das ist keine Frage. Das heißt, der Teufel greift hier nochmal an und dann kommt eine große Verfolgung. Und innerhalb von diesen Leuten gibt es Tote, und zwar nicht wenige. Das heißt, da wird eine wirkliche Verfolgung letztendlich passieren. Aber von Israel wird genau ein Drittel überleben. Aber zwei Drittel werden sterben. Und in dem Moment, wie dieser heilsgeschichtliche Rückblick vorbei ist, jetzt haben wir praktisch den gesamten heilsgeschichtlichen Rückblick. Wenn wir uns das Kapitel 12 nochmal angucken, dann haben wir den Beginn. Jesus wird Mensch, Gott geoffenbart im Fleisch. Da Jesus wird ein Mensch, wie wir, in Israel. Gleichzeitig offenbart sich der Teufel in den Weltreichen, in dieser Welt. Das ist der Satz, wo der Teufel zu Jesus sagt, wenn du mich anbetest, gebe ich dir die Reiche dieser Welt, wir sind sie übergeben. Das heißt, der Teufel offenbart sich in der Welt, der Jesus offenbart sich in Israel. Ganz klare Gegenüberstellung. Gleichzeitig sieht man, dass der Teufel die ganze Zeit die Gemeinde Jesu verführt und insgesamt ein Drittel der Gemeinde verführt, auch in der Endzeit. Gleichzeitig sieht man, dass der männliche Sohn, das heißt, die das Geist der Sohnschaft haben, das heißt, der ganze Christus, Kopf, das heißt Haupt plus Leib, zum Thron Gottes entrückt wird und dass nach der Entrückung Israel fliehen muss. Man sieht, dass mit der Entrückung praktisch der Himmel geleert wird. Der Teufel geht aus dem himmlischen Bereich raus, kommt auf die Erde und die Gemeinde wohnt jetzt im Himmel drin. Und dann sehen wir den Rückblick, wie haben sie es geschafft, wie hat es die Gemeinde geschafft, im Himmel zu wohnen, indem sie überwunden haben durch Jesu Blut. Sie haben ihr Leben nicht geliebt, ihr Seelenleben. Sie haben sich zum Jesus klar bekannt. Und gleichzeitig sagt Gott, aber wehe denen, die nicht wiedergeboren waren. Wehe denen, die nicht entrückt wurden, die nicht dabei waren, die nicht der Heilige Geist hatte, die abgefallen sind. Wehe denen, weil jetzt kommt der Teufel persönlich zu ihnen. Und jetzt zeigt sie wieder, 3,5 Jahre lang greift er dann Israel ganz massiv an. Er wird Israel verfolgen. Diese Wassermasse sind Völker, die Israel angreifen. Und gleichzeitig hilft ihm die Erde, das heißt Israel selber. Muss eigentlich nur dieser Krieg sein. Und damit haben wir bis zum Schluss die Heilsgeschichte, bis zur sichtbaren Wiederkunft. Und jetzt sagt er plötzlich, Vers 18, und ich stellte mich auf den Sand des Meeres. Und jetzt hat Gott praktisch, und das ist das Geheimnis der Offenbarung, er hat jetzt einen heilsgeschichtlichen Abriss gemacht, im Himmel. Jetzt hast du gesehen, was mit der Gemeinde passiert, du hast gesehen, was mit Israel passiert. Und jetzt sagt er plötzlich, und jetzt stellt er sich auf den Sand des Meeres. Und jetzt passiert was ganz anderes. Mit einem Schlag sind die geistlichen Dinge abgeschlossen. Und jetzt siehst du prophetisch ganz klar, was auf der Erde passiert. Jetzt stellt er sich auf das Sand des Völkermeeres und jetzt siehst du, was auf dieser Erde abgeht. Jetzt siehst du, was auf der Erde passiert. Jetzt kommt der Antichrist, jetzt kommt der falsche Prophet. Jetzt kommt der Zorn Gottes. Es kommt wieder Einschübe, wo du wieder siehst, was im Himmel ist. Aber jetzt stellt er sich auf das Sand des Meeres und jetzt siehst du sofort die zwei Tiere. Das heißt, das antichristliche Weltreich mit dem Antichrist und die Welteinheitsreligion mit dem falschen Prophet. Und in dem Moment, wie das passiert, dann beginnt das, was wir eigentlich unter Endzeit meinen. Aber das ist dann nicht mehr unser Problem, weil nach meinem Verständnis ist die Gemeinde dann entrückt und ist bei Jesus. Aber was mir jetzt wichtig ist bei dem Rückblick, es ist nichts Besonderes, aber man sieht etwas Herrliches, wie die Bibel sich selber erklärt durch die Bilder. Man muss nur die Bilder im Alten Testament finden, sie erklärt sich selber und braucht nicht spekulieren. Und das Zweite, was herrlich ist, sie sagt ganz einfach, wie haben sie überwunden? Durch drei einfache Dinge. Und im Zentrum, wie immer, das Blut Jesu. Das ist einfach herrlich, was er getan hat. Doch das überwinden wir. Wenn man das sieht, dann kann man auch viel ruhiger reingehen und sagen, also gut, wenn das die Bedingung ist, dann werde ich auch überwinden. Weil ich nämlich bereit bin, mich reinigen lassen durch Jesu Blut. Ich bin bereit, meine Seele selber zu opfern. Und ich bin bereit, dem Herrn zu dienen, mich zu ihm zu stellen. Und damit wahrscheinlich schon alles erfüllt. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Jesus, ich möchte nochmal danken, dass du uns in deinem Wort zwei Dinge zeigst, dass du uns einmal zeigst, was in der Heilsgeschichte passiert, was in der himmlischen Welt passiert, dass du Mensch geworden bist, dass du uns erlöst hast, dass du in Israel geboren bist, dass der Teufel die Völker beherrscht, dass aber die Gemeinde mit dir, mit dem Haupt vereint worden, dass der männliche Sohn entrückt werden wird zu deinem Thron und dass wir dann alle beieinander sind, dass wir dann im Himmel sein darf und bei dir, dass dann aber auf der Erde die schrecklichste Zeit passieren wird, die es jemals gab. Und dass auch nochmal dein Volk Israel aufgerieben werden wird, dass nur ein Drittel übrig bleiben, dass sie verfolgt werden, dass es schreckliche Zeit sein wird und dass du dann letztendlich glorreich zurückkommen wirst auf den Ölberg, um dieses tausendjährige Reich aufzurichten. Danke dir aber vor allem, dass du uns zeigst, wie wir überwinden können durch dein kostbares und teures Blut, indem wir letztendlich auch unser Seelenleben nicht lieben, sondern dir dienen und uns zu dir stellen. Gib uns einfach Gnade, dass du bei jedem von uns zum Wohlau des Vollbringers schenkst, gerade dieser schwierigen Zeit. Gib uns geöffnete Augen durch den Heiligen Geist, dass wir uns nicht blenden lassen vom Teufel. Wenn es plötzlich der Welt normal und gut geht und die Gläubigen unter Druck kommen, sondern hilf uns zu überwinden, tatsächlich das zu tun, diese drei Punkte, auf das, wenn letztendlich die siebte Posaune erschallt, dass wir im Himmel dann wohnen, dass jeder von uns dabei sein darf. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.
Amen. Amen. Amen.